Hey, du! Komm mal raus.
Komm mal aus deiner Höhle raus. Es läuft Platon, nicht nur bla bla.
Du hörst Platon mit B wie Blödian, Banaus, Blockflötengesicht.
Oder Bastard. Wir kümmern uns um B wie Beleidigungen. Das Thema in der nächsten Stunde, das ist Fluchen. Jetzt gerade hören wir den Vorschlag für das schönste Fluchwort der Welt. Der Ralf hat sich nämlich auf die Suche noch dann gemacht bei einer Strassenumfrage.
Der sogenannte Mutterfluch, Fick deine Mutter, hat es schon im Mittelalter gegeben. Wie das denn tönt hat und warum wir überhaupt fluchen, das hörst du in etwa 20 Minuten in unserem «Mal ehrlich». Heute mit der Sprachwissenschaftlerin Regula Schmidlin von der Uni Freiburg. Ich bin Evelyn.
Und ich bin Samuel. Und für diese Sendung haben wir auf ein sehr breites Repertoire an beleidigenden und fluchenden Künstler und Künstlerinnen können zurückgreifen, die das in ihren Songs machen. Besonders der Rap hat sich da sehr positiv aus unserer Sendungssicht hervor. Wobei ich denke, die Rap-Fans haben jetzt nicht so Freude oder können sich beleidigt fühlen, wenn wir als erstes Beispiel Tic-Tac-Toe spielen mit «Schubidubidam».
Erzählen, wir haben kein Niveau, weil wir Wörter benutzen, die dich verdutzen, die deiner Meinung nach die Umwelt verschmutzen. Laber, 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 ich brauch dich nicht, vielleicht brauchst du mich, du Blockflötengesicht.
Unsere Konversation ist keine Kommunikation, denn deine Präsentation bringt keine Stimulation.
Intellekt, intellektuell, oh wow, bist du schlau, nur ein bisschen grau im Kopf. Ein bisschen kleinkariert, aber trotzdem vielen Dank, ich hab mich köstlich amüsiert. Ich quassel wie und was ich will, ich weiß vielleicht nicht viel, aber ich sag, was ich fühl. Drum echauffier dich nicht, du kleines Arschgesicht, denn wenn ich ehrlich bin, du interessierst mich nicht.
Piss off, I'm not your bitch. I'm not your baby. Wenn ich Arschloch denk, will ich nicht Birkmann sagen. Denn das wär nicht ehrlich, das wär gefährlich. Ne Schere im Kopf wär dann unentbehrlich. Ich bin, wie ich bin, mich zu verstellen macht keinen Sinn. Ich hab keine Lust, Schubidubi zu singen.
Doch fick dich damit ab, dass ich Stress ihre eigene Sprache hat. Und sie ist nicht klar.
Aber sie drückt mit drei Worten aus, wozu du 120 brauchst. Deine Impertinenz, unsere Verbalexistenz zu denunzieren, kann ich so nicht akzeptieren und schon gar nicht kapieren. Aber wegen dir werde ich bestimmt nicht meine Kontenance verlieren. Drum echauffier dich nicht, du kleines Arschgesicht. Denn wenn ich ehrlich bin, du interessierst mich nicht.
Piss off, I'm not your bitch. I'm not your baby. I'm just a witch.
Einfach gutes Radio. Ah, Schmarre. Ich weiss doch auch nicht, welches das mein verflixte Lieblingsdrecksfluchwort ist. Ich finde es schön, wenn es ein bisschen kreativ ist, wenn man irgendetwas erfindet, was es vielleicht gar nicht gibt, was so voll keinen Sinn macht. Aber meistens im Moment lernen wir dann gleich etwas mega Simples wie Scheiße oder Mist raus. Oder Englisch, wie es der Roy Kent im Ted Lasso immer so schön sagt. Fuck!
Merde. Weil ich gemerkt habe, zumindest hier in der Deutschschweiz finden andere es fast lustig, wenn man auf Französisch schimpft.
Bei den Schweizer Schimpfwörtern hätte ich zunächst einmal Gottfried Stutz. Ich es irgendwie lustig finde, dass es einen Fluch gibt, der zumindest von Namen her irgendwie auch an die Bezeichnung für Geld erinnert, auch wenn es wohl eine andere Herkunft ist.
Steckendöri. Was ich einfach ein herziges Fluchwort finde. Und es scheint so unschuldig.
Eines der schönsten Fluchwörter ist zum Kuckuck. Der Grund dafür ist, dass es eines der wenigen Fluchwörter ist, das weder ein Körperteil beinhaltet, noch mit Religion zu tun hat.
Wir scheißen. Relativ multifunktional. Und außerdem ist es relativ kinderfreundlich.
Mein Lieblingsschimpfwort, das habe ich von einem Tessiner gelernt, wo mir beigebracht hat, dass man sagt, mag ich Katzenfei. Und irgendwie habe ich da einfach das Gatzo rausgeschnitten. Und jedes Mal, wenn irgendetwas ist, sage ich Gatzo oder das ist doch Gatzo oder geht Gatzo.
Schnäbikätschen, klingt einfach lustig. Und Hurensohn, du kannst es je nach Situation anders betonen und so in unterschiedlichen Kontexten anwenden. Und Mutter beleidigen ist immer gut.
Ich bin sicher, du hast für Männer schon einiges an. Schimpfwörter, da gibt es ja den Löw, den Giggle, den Schafsäckel. Und darum würde ich dir jetzt vorschlagen, die Gumseln, exklusiv für die Frauen. Ich weiss jetzt nicht, was etymologisch die Sache ist, also vielleicht ist es schlimmer, als ich das Gefühl habe. Aber ich brauche das so für eine doofe oder unangenehme Frau, eine Gumseln. Und ich finde, es klingt halt irgendwo herzig und gleichzeitig kann man auch noch relativ viel Verachtung in das Wort hineingießen.
We suggest bollocks. Sounds good, feels good. It's not particularly offensive. It's just an all-round nice swear word. So yeah, bollocks.
Das schönste Fluchwort, das ich kenne, ist nom de Dieu de putain de bordel de merde. Das sind zugegebenermaßen mehr als ein Wort. Und deckt auch recht schön sowohl der Fäkalanteil vom Fluchen wie auch das Anflehen eines Gottes ab. Und ist so lang, dass man wahrscheinlich am Ende von dieser verbalen Explosion vielleicht schon gleich vom Moment weggekommen ist, wo das Ganze ausgelöst hat.
Da hat sich der Ralf auf die Suche gemacht nach wunderbaren, schönen Fluchwörtern. Das gibt es bei uns jetzt eine Stunde lang zensurfrei bei Platon. Alle möglichen Flüche und Beleidigungen. Natürlich immer mit einer guten Hinterfütterung, nicht einfach so grundlos. Aber Evelyn, was ist dein Lieblingsfluchwort?
Also ich denke, ich bin eigentlich recht langweilig. Aber wenn ich jetzt darf, so schön ohne Zensur auch ein bisschen blasphemisch werden, würde ich sagen, also meine Fluchdreifaltigkeit, das wäre dann scheiße. Shit, Hurensich.
Es ist eben noch lustig, wie viele so englische Sachen vorkommen oder andere Sprachen beim Fluchen. Ich weiß nicht, ob man das macht, um sich ein bisschen zum wie ich den Fluch ein bisschen abschwächen. Wenn man einfach auf Italienisch flucht, ist es nachher weniger schlimm oder auf Französisch, wenn man da ist. Ich kann mich erinnern, ich habe, glaube fick deine Mutter auf Albanisch gelernt in der Primarschule. Aber ich brauche es nicht so viel.
Also du könntest das jetzt wiedergeben?
Ja.
Mach mal.
Tachiv Janonen.
Soll ich mal Hebräisch fluchen?
Machst du gern
irgendwie Scheiße und Hurensohn?
Ja, mach. Also wenn das üblich ist.
Chara ve Benzona.
KHW Benzona. Das ist heikel. Ich habe das Gefühl, wenn man flucht, und dann flucht man noch in einer anderen Sprache und dann kann man sie noch nicht richtig. Das ist quasi mindestens ein doppeltes Problem. Ich habe gemerkt, mein Lieblingsfluchwort ist, glaube ich, Gopferteli. Das ist einfach die Light- oder die Zero-Version von Gopferdami. Also einfach, man tut sich seine Verdammnis sparen.
Ja, gut, vielleicht ist das auch ein bisschen Selbstbetrug.
Und nimmt nachher einfach so etwas Nonsens wie Telly. Also, Decki, was eben, keine Ahnung, wie man auf das kommt, aber...
Ich wüsste im Fall auch nicht.
So ist es immer religiös okay. Ja, wir machen weiter. Überlegt euch doch mal während dem nächsten Stück, also erstens lasst wie immer bei uns sehr gut her, und überlegt euch doch mal während dem Stück, wer hat das meiste Werk komponiert. Endlich mal ein bisschen SRF2-Kulturatmosphäre hier bei Platon.
Ist doch auch schön, oder?
Ja, ein sechsstimmiger Kanon, geschrieben im Jahr 1782 vom österreichischen Komponist und Musiker Wolfgang Amadeus Mozart mit dem wunderbaren Titel «Leck mich im Arsch».
Oha, im Mittelalter, aber auch im Spätbarock und im Rokoko, also in der zweiten Hälfte vom 18. Jahrhundert, wo der Mozart gelebt hat, haben Leute, wenn man sie beim Fluchen verwünscht oder angezeigt hat, zur Strafe müssen, einen sogenannten Lasterstein küssen oder um den Hals tragen.
Also ein Stein? So ein effektiver Stein? Was ist das?
Also ein Lasterstein, manchmal hat man auch Laster- oder Schandstein gesagt. Das ist ein Stein oder ein schweres Stück Holz, wo denen, die sich durch das Fluchen schuldig gemacht haben, von der Obrigkeit oder einer Kette um den Hals gehängt worden ist. Je nachdem, wie das Gericht dann entschieden hat, sind die Steine zwischen 9 und 82 Kilo schwer gewesen. Und mit Fratzen verziert, ganz oft.
Ja, aber ich sehe, das ist belastend auf mehreren Ebenen.
Ja, allerdings. Und das Tragen vom Lasterstein hat zu der Ehrstrafe gehört. Der Vollstrecker von diesem Urteil hat dann die Betroffenen zur Strafe mit einem Lasterstein um den Hals durch die Strasse gezerrt und öffentlich am Pranger gestellt. Zusätzlich zu dieser Schmach von der öffentlichen Demütigung ist für die Betroffenen noch dazugekommen, dass sie bei diesem Prozedere ihre Ehre verloren haben. Betroffen waren von diesen Ehrstrafen sind oft Leute aus niederen Ständen und auffallend oft auch in Anführungszeichen zänkische Frauen. Wenn wir jetzt den Bogen zurück zum Mozart und seiner zotigen Sprache im Kanon «Leck mich im Arsch» machen, dann haben ihn die Ehrstrafen als Mann aus gutbürgerlichem Haus und Hofkomponisten nicht betroffen. Um Konventionen hat sich der Mozart sowieso fundiert und genüsslich geflucht und vulgär geschwätzt, dass sich die Belgen bogen haben.
Also er ist souverän um alle Lasterstein und so herumgekommen. Hast du ein Beispiel noch mehr für das Fluchen, was er gemacht hat?
Ja klar, also zu dieser Zeit ist in seinen Kreisen ist das, und generell ist Fäkalspruch recht normal gewesen. Sogar seine Mutter hat so geschwätzt. Der Spruch... Also, «Reck den Arsch zum Mund», das war so quasi ein Running Gag in der Familie Mozart. Aber es ist schon auffallend, wie inflationär der Mozart Ausdrücke wie «Scheissen», «Arsch», «Arschrecken» oder «im Arsch lecken» braucht. Also, auf mich wirkt es ehrlich gesagt ein bisschen, als wäre er in der Analphase stecken geblieben.
Ja, der hat einfach das Tourette-Syndrom gehabt. Das wäre jetzt meine hobbypsychologische Beurteilung.
Ja, das könnte man meinen, ist aber eher unwahrscheinlich. Es gibt einfach schlicht zu wenig stichhaltiges Material aus Zeitdokumenten zu seinem Leben für eine klare Diagnose. Es gibt aber durchaus noch andere Postmortem-Diagnosen auf mögliche psychische Krankheiten von Mozart. Von ADHS über Depression, manisch-depressivem Verhalten bis eben zum Tourette-Syndrom.
Und gibt es dann auch ausser seinen musikalischen Fäkal-Exkurs an andere Zeitdokumente, die seine vulgäre Sprache haben können zum Ausdruck bringen?
Ja, sicher. Es gibt zum Beispiel die legendären Briefe an seine Cousine, wo er sich auch sehr derb äußert. In einem Brief schreibt er: «Jetzt wünsche ich eine gute Nacht. Scheißen Sie ins Bett, dass es kracht.» Gut, zu seiner Verteidigung muss ich aber noch sagen, dass zu seiner Zeit ins Bett scheißen Furzen bedeutet hat.
Ich finde es auch super, dass man Leute, wenn man sie beleidigt, noch ein «Sie» anhängt. Das wirkt nachher immer so schön.
Stimmt, das wirkt so edel.
Ja, aber es macht es für mich jetzt auch nicht wesentlich besser, wenn du mir jetzt schreiben würdest, statt «Scheissen, ja, schlaf gut und lass ihn fahren.»
Das würde ich dir natürlich auch nie schreiben, Samuel. Aber wenn, dann würde ich dich definitiv sitzen.
Das ist sehr nett.
Gell? Also das Weltbild vom Sportbarock und Rokoko war halt auch stark geprägt von krassen Gegensätzen. Also Ernsthaftigkeit versus Spiel, Tugend versus Sünd, Reinheit versus Sinneslust, Reichtum versus Entbehrung, kurz überschäumendes, opulentes Leben auf der einen Seite und auf der anderen Seite Tod und Krankheit als ständige Bedrohung. Memento mori, carpe diem. Sprich, sei dir bewusst, du bist sterblich, darum genieß jeden Tag, als wär's der Letzte. Ich meine, vielleicht hat der Mozart ja einfach seiner musikalischen Genialität ausgiebiges Fluchen entgegengesetzt. Also menschlich macht es ihn auf jeden Fall.
Ja, und gibt es noch andere Fälle, wo man auch sieht, wie sich die Gegensätze im Wolferl im Leben gezeigt haben?
Ja, der Wolferl hat beide extrem erlebt. Schon ganz früh ist er als Wunderkind in ganz Europa umgereicht worden und später hat er einen beeindruckenden Aufstieg zum Hofkomponist in Wien gemacht. Auf der einen Seite hat er hochkomplexe Musik für die Ewigkeit und auf der anderen Seite zotige Lumpenlieder komponiert. Im Gegensatz zu anderen Komponisten. Der Mendelssohn hat nur seriös...
Nicht der Hurensohn, der Mendelssohn.
Nein, nicht der Hurensohn. Also, hey, also jetzt begibst du auf sehr heikles Terrain. Also so musikwissenschaftlich wärst du jetzt bei gewissen gerade unten durch. Auf jeden Fall, der Mendelssohn, der hat eben nur seriös komponiert. Aber der Mozart hat buchstäblich in gegensätzlichen Extrem gelebt. In seinem musikalischen Höhepunkt hat er in Saus und Braus gelebt, im Alter von 35. Bereits schwer erkrankt, hat er dann alles verloren und ist in Armut gestorben. Seine Witwe Constanze hat übrigens nach seinem Tod die Briefe mit dem vulgären Ausdruck «ohne Hemmungen» in einem Biograf weitergegeben, der das Leben von Mozart dokumentiert hat. Constanze hat dazu nur angemerkt: «Die Briefe seien freilich geschmacklos, aber doch sehr witzig.» Ich finde die Aussage ziemlich ein treffendes, schönes Beispiel für die Gegensätzlichkeiten vom Weltbild im auslaufenden 18. Jahrhundert.
Ja, der Mozart war definitiv ein Popstar von seiner Zeit, sei es eben mit einem Kanon wie «Leck mich im Arsch» oder in seinem anderen Kanon «Bona Nox», wo er sagt, direkt den Arsch zum Mund. Schillernd, facettenreich und eben sehr unkonventionell.
Genau, und ähnlich rebellisch und unkonventionell ist eine Künstlerin, die sich ganz aktuell lautstark gegen Konventionen auflehnt. Mit ihrem Songtext bringt sie das deutlich und derb zum Ausdruck. Wer weiß, vielleicht hat der Mozart, wenn er dann noch am Leben wäre, auch noch Freude an ihr. Ich übergebe jetzt das Mikrofon der Lily Allen mit «Fuck You».
Look inside your tiny mind. and they look a bit harder. Cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval.
Du hörst Platon mit B wie Biest, Bastard oder blöden Aff. Und es ist unüberhörbar, bei uns geht es heute um Fluchen und Schimpfen.
Darum kommen wir jetzt zu dem Teil von der Sendung, wo wir hure sich einmal ganz ehrlich fragen, warum fluchen wir eigentlich? Diese und andere Fragen beantwortet uns im Studio die Sprachwissenschaftlerin Prof. Dr. Regula Schmidlin vom Departement für Germanistik an der Uni Freiburg. Regula Schmidlin befasst sich sprachwissenschaftlich mit Schimpfwörtern. Unter anderem, weil Schimpfwörter für die Sprachforschung und das Verstehen von sprachwissenschaftlichen Prozessen besonders spannend sind. Mit ihren Studierenden hat sie untersucht, wie oft in Diskussionssendungen geflucht wird. Zum Standardvokabular gehören Schimpfwörter immer lehrlich eigentlich nicht. Heute ist das aber für einmal ein bisschen anders. Das Gespräch mit der Regula Schmidlin wird Helen Alt.
Platon.
Mal ehrlich. Regula Schmidlin, wenn dir euren Studierenden erklären müsst, was Fluchen überhaupt ist, was sagt ihr da?
Ja, eine gute Methode, mit der Erklärung anzufangen, ist immer, wenn man ein bisschen in die Geschichte zurückschaut. Das Wort Fluchen geht ja eigentlich zurück auf das althochdeutsche Fluchen. Und heisst, wenn man sich mit der flachen Hand auf die Brust schlägt und jemanden verwünschen. Also Fluchen im Sinne von verfluchen. Mhm. Und das ist so ein bisschen die archaische Bedeutung. Und dann gibt es natürlich noch andere, und ich denke, wir reden eher über die moderneren Bedeutungen im Sinne von Schimpfen und Fluchen, wo man entweder für sich herflucht oder eben jemanden beschimpft. Das sind ja unterschiedliche Sachen.
Genau, also der Unterschied zum Schimpfen wäre was genau? Fluchen, Schimpfen?
Also Schimpfen ist eher dialogisch, oder? Das kann auch ein Teil von einem Konfliktgespräch sein. Dort ist es eher eskalierend, kann man sagen. Das ist dann eigentlich verbale Gewalt auch. Also Schimpfen, wenn man jemandem Schlötterling anhängt oder eben Kraftwörter, eben beleidigt, in seiner Ehre verletzt oder natürlich auch ausschimpft im Sinne von eben, wenn man Kinder ausschimpft. Ich meine, es hat natürlich dann auch so ein Spektrum von Harmlosigkeit und und das andere Fluchen, da ist eher gemeint, dass man lautstark vor sich hin Kraftausdrücke braucht, wenn man in einer unangenehmen Situation ist, wenn man seinen Zorn will ausdrücken. Und das hat man nicht unbedingt gegenüber, sondern da tut man sich einfach Luft verschaffen.
Es ist ja sehr schnell passiert. Also ich tätsche zum Beispiel mit dem kleinen Zehen wieder mal an irgendein blödes Möbelstück. Und nebst dem Schmerzschrei rutscht mir dann einfach auch noch gerade so eine Schwette von unschönen Wörtern raus. Warum ist das so? Warum fluchen wir?
In der psychologischen Forschung hat man herausgefunden, dass das einen Spannungsabbau auch begleiten kann oder einen Spannungsabbau auslösen. Dass eben gerade, wenn man sich wehtut, dann braucht man irgendein Ventil. Und wenn man Kraftwörter oder eben Fluchwörter braucht, dann tut man ein Tabu verletzen. Und das steigert dann eigentlich den Spannungsabbau gerade noch. Und man hat zum Beispiel gesehen, dass Versuchspersonen, die ihre Hände ins ganz kalte Wasser legen und dabei nichts sagen dürfen, die halten das Wasser weniger lang aus als die Gruppe von Versuchspersonen, die man gesagt hat, die können euch auch äußern oder die können irgendetwas sagen. Und die haben nachher einfach geflucht dabei und haben nachher ihre Hände viel länger in diesem kalten Wasser können halten, und das heisst, der Schmerz länger aushalten.
Jetzt haben wir geredet vom Spannungsabbau, so das Verarbeiten von Gefühlen. Hat es noch weitere Funktionen?
Eben das, was wir vorher schon ein bisschen angeschaut haben, dass es Teil ist von der Konfliktkommunikation. Das ist dann so die Kehrseite eigentlich. Man kann sagen, einerseits eine Spannung für sich oder ein Spannungsabbau und andererseits eben halt auch ein Mittel von von der verbalen Gewalt, jemanden angehen, jemanden beleidigen. Und das kann natürlich dann auch eskalieren und in körperliche Gewalt übergehen. Und schliesslich, vielleicht so eine dritte Funktion, die man noch ansetzen könnte, ist, dass es auch so etwas Kulturelles ist und dass es auch für so eine Gruppenidentität auch wichtig sein kann, gerade wenn man die Jugendlichen beobachtet, wie sie Kraftausdrücke brauchen. Es gibt so das Phänomen von der freundlichen Beschimpfung, dass sie einander Schlötterling anhängen oder politisch nicht korrekte Personenbezeichnungen brauchen, um eben damit zu bestärken, wir sind eine Gruppe und wir dürfen das und wir sind die, die eben halt ein bisschen rebellieren. Und dann gibt es auch so eigentlich etwas Gruppenbildendes sogar, das Wüstreden.
Also Zusammengehörigkeitsgefühl schlussendlich.
Ja, das kann man so sagen. Ja.
Um nochmal zurückzukommen zum Zehen, wo man sich angeschlagen hat, wenn das im Büro oder sonst noch jemand passiert, wo man vielleicht nicht allein ist, dann können wir uns in der Regel ja gleich auch zusammennehmen und können das Fluchen unterdrücken. Jetzt gibt es aber Menschen, die zum Beispiel das Tourette-Syndrom oder auch Alzheimer haben, denen rutschen teilweise die Fluchwörter so richtig zum Mund aus, ohne dass sie das kontrollieren können. Kann das passieren, dass Flüche oder Schimpfwörter einfach so rausrutschen?
Da weiss man eigentlich gar noch nicht so viel darüber, warum das so ist. Es gibt ein paar Hypothesen, die man hat. Aber letztlich hat man es bis jetzt noch nicht wirklich beweisen, warum. Das Tourette-Syndrom gehört ja so zu der Gruppe der Tic-Störungen. Und das kann ja sein, dass man mit dem Körper mit einem Körperteil zuckt. Oder da gibt es ja ganz verschiedene Ausformungen. Und eben das Verbale ist das eine. Und ich meinte, dass die Leute, die tatsächlich die Fluchwörter ausstoßen und das ihr Tourette-Syndrom bilden, das ist eigentlich eine kleine Minderheit. Und ich glaube, das ist auch etwas, was so ein Vorurteil ist, dass die Touretter, dass sie die müssen fluchen. Und ich glaube, das hat viel mehr so Schattierung. Aber warum also genau die Fluchwörter sind? Eben, Sie haben es schon gesagt, bei Alzheimer-Patienten oder auch bei Leuten, die eine Aphasie erleiden, das heisst Leute, die zum Beispiel einen Hirnschlag haben und einen Teil von ihrer Spruchfähigkeit verlieren, hat man schon beobachtet, dass so gewisse formale Bestandteile formelhafte Bestandteile von der Sprache, dass die dann wie übrig bleiben. Und dass man zum Beispiel demente Leute eigentlich nicht mehr so reden können, aber sie können noch so Redewendungen brauchen. Vielleicht nicht mehr so in dem Sinn, wie normalerweise man sie braucht, aber die sind so wie eigentlich so aus dem eine Art Baustein von der Sprache, der noch übrig bleibt. Und das ist ich meine, das Tourette-Syndrom ist eine Art von neurologischer Störung und dass das eben so die formelhaften Wendungen dann so rauspurzeln, das könnte so eine Erklärung sein.
Vom Warum kommen wir jetzt mal noch zum Wie. Ich frage mal ganz einfach, wie fluchen wir?
Also, wie wir fluchen, im Prinzip kann ja eigentlich jedes Wort zu einem Fluchwort werden. Man kann ja jemandem sagen, du blöde Schachteln oder man kann ja Früchte und eben Zwetschgen sagt man, aber Äpfel sagt man jetzt nicht so, aber im Prinzip hat ja jedes Wort eigentlich das Potenzial, zu einem Fluchwort zu werden. Jetzt, also was traditionellerweise unseren Fluchwortschatz ausmacht, da gibt es so verschiedene Quellen, wo wir daraus schöpfen. Einerseits sind die religiösen Tabuverstöße natürlich zu nennen, also Blasphemie. Wir verstoßen auch gegen das zweite Gebot. Oder? Wir machen hier eine massive Tabu-Verletzung, je nachdem, eben, ob man gläubig ist oder nicht, ist man sich dessen mehr bewusst oder nicht. Dann, was vielleicht in moderneren Zeiten eine größere Rolle spielt, ist alles, was mit Vulgarismen zu tun hat. Also einerseits Fäkalausdrücke, alles, was mit Exkrement zu tun hat. Mhm. Oder auch Sexualität, also sei es Geschlechtsteil, dass man jemanden eben so benennt, dass man das als eigentlich zu einer Personenbezeichnung macht. Das hat man schon im Mittelalter übrigens gemacht. Also der Zers ist zum Beispiel der Penis. Und dass man eigentlich auch das Wort nachher überall hat können, auch reinhängen und reinflicken und jemandem eben sagen, er sei Zers zum Beispiel. Eben sexuelle Handlungen, Diskriminierungen, das ist natürlich fast das weiteste Feld. Und was es dann auch noch gibt, bekannterweise, vielleicht unter Kindern, die sich beschimpfen, so dumme Kuh und also die ganzen Tiere, die da müssen herhalten. Und ja, das sind so drei, wir sagen hier, semantische Bereiche oder so Bedeutungsbereiche, oder, wo eigentlich so Quellen sind, wo man daraus schöpft, um Schimpfwörter zu bilden.
Also religiöse Tabuverstöße, Vulgarismen, Tiere nehmen. Und eventuell auch Früchte nehmen oder irgendetwas.
Genau.
Okay. Was würdet ihr sagen, welches Fluchwort wird denn im deutschsprachigen Raum am meisten verwendet?
Ich weiß nicht, ob es schon Studien darüber gibt. Es ist mehr so ein Eindruck, den man hat. Ich denke schon, dass es etwas ist so im Umkreis von Scheissdreck oder Scheiße oder Shit. Es ist ja interessant, dass man gerade in der Deutschschweiz eigentlich Scheiße ja oft Hochdeutsch zitiert, oder? Man sagt ja nicht Scheisse. Meistens.
Stimmt,
man
sagt
Scheiße ändern. Und früher Scheissdreck wird vielleicht auch noch gebraucht. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass das Scheiße, eben das Hochdeutsche Scheiße, sich so ein bisschen durchgesetzt hat. Und eben natürlich dann auch aus dem Englischen, dass man dann auch Shit sagt und dass das eigentlich so nebendran ist. Aber das ist so, das scheint auch typisch für die deutsche Sprache, die so ein bisschen exkrementeller Fluche, eben als zum Beispiel im Vergleich zum Französischen oder auch zum Englischen, wo eher sexuell flucht.
Ja, vielleicht könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das ja bestätigen oder auch nicht. Ist Scheiße das Fluchwort, das ihr am häufigsten braucht? Schreibt es uns auf Instagram oder via E-Mail an platon@rabe.ch. Im zweiten Teil von unserem Gespräch rede ich mit der Sprachwissenschaftlerin Regula Schmidlin dann noch darüber, wie das es tönt hat, wenn man im Mittelalter mit deiner Mutter jemanden beleidigen wollte. Und darüber, was heute anders ist beim Fluchen als früher. Zuerst hören wir jetzt aber noch Mani Matter mit «Allo», «Ein blöder Siech», «Ein Glünki» und «Ein Sürmau» oder «Schimpfwörter sind Glückssache».
«Allo», «Ein blöder Siech», «Ein Glünki» und «Ein Sürmau» haben einmal zusammen Krach gehabt, ein riesengrosses Gestürm, weil der Glünki hat zum Blöd gesagt, er sei ein blöder Siech und der ist sofort zum Sürmau, was ja auch nicht jeder mich. Und er hat ihm das erzählt und gesagt, der Glünki sei ein Sürmau. Und der Sürmau hat es dem Glünki gesagt und der macht daraus ein Gestürm und erzählt es dem blöden Siech. Und als er davon hat gehört, hat er gesagt zum Löw, er sei ein Löw und das hat diesen gestört. Und er holt dem blöden Siech eins um die Ohren, dass es blühtet. Oder Glünki läuft dazu und greift jetzt auch noch ein und wütet. Oder Sürmau, oder Glünki, oder Löw, oder blöd Siech haben die ganze Nacht lang geschlägelt bis am anderen Morgen früh.
Nicht nur Blabla, sondern
What?
Platon!
Heute bei mir zu Gast im «Mal ehrlich» ist Professor Dr. Regula Schmidlin, Sprachwissenschaftlerin von Uni Freiburg. Im ersten Teil der Sendung haben wir darüber geredet, warum und wie wir fluchen. Und jetzt würde mich noch wundern, seit wann fluchen wir denn, Regula Schmidlin?
Das kann man eigentlich gar nicht genau bestimmen, diesen Zeitpunkt. Man nimmt an, dass auch seit Menschengedenken man schimpft und flucht. Und da gibt es natürlich verschiedene Schichten. Wir haben ja vorher schon darüber geredet, eben so, dass vor sich her fluchen und schimpfen, das kann ja auch nicht bei einem Ausruf einfach sein. Ob man jetzt «Hei, hei, hei» oder «Gopferdeli» sagt, das ist ja relativ nah zusammen. Das ist dann so ein bisschen die niedere Sprachschicht, kann man sagen, so die Kraftausdrücke. Und Sprach evolutionär höher, wenn man so will, ist dann eher, wenn man wirklich so ins Verfluchen geht, eben was Spirituelles, Religiöses noch eine Rolle spielt, weil das braucht ja dann einen kulturellen Hintergrund auch, um eben jemandem die Krankheit anwünschen zum Beispiel. Das ist übrigens im Niederländischen ist das ganz interessant, dass man dort noch solche Flüche macht, also dass jemand soll Pest bekommen oder so, wenn man jemanden beschimpfen. Und eben, da hat man so verschiedene Schichten und eben wie eine Idee davon, so von der Geschichte bekommt man vielleicht dann, wenn man schaut, Belege anschaut, wo thematisieren, was eben passiert, wenn man flucht und das quasi, wo belegen, dass das eben gegen die Normen verstoßt.
Also die Konsequenzen, wenn man flucht.
Ja, genau. Also, ich meine, man kann ja schon nur das zweite Gebot im Alten Testament, also du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen, das geht ja in das rein. Oder auch hat man im 13. Jahrhundert so Predigerbücher gehabt, wo man das Wort Zungensünde gebraucht hat, für eben, wenn man sich versündigt mit der Zunge, wenn man eben schimpft und flucht. Und dann hat man natürlich entsprechend müssen beichten. Eben, bei den Katholiken kann man das dann sozusagen ja wieder reparieren. Und eben die ganzen schriftlichen Überlieferungen, die man hat, die eigentlich die Sanktionen vom Schimpfen und Fluchen behandeln, da sieht man ja daran, was es für eine Relevanz eigentlich immer gehabt hat. Und übrigens ist auch heute im Strafgesetzbuch ist ja eigentlich eher Verletzungsstudie unter Strafe.
Genau. Dann tauchen wir doch noch gerade ein bisschen ein in die Praxis. Wie hat man denn früher geflucht bei dieser Zungensünde?
Es ist so eine Tendenz vielleicht, dass man stärker so religiös geflucht hat und eben blasphemisch. Aber man hat eben durchaus auch Belege dafür, dass Blasphemie und sexuell Fäkale zum Teil auch alles zusammengeworfen worden ist. Etwas, was man auch gesehen hat und was natürlich jetzt sprachwissenschaftlich interessant ist, sind die sogenannten Verhüllungen, dass man eben, wenn nicht Sakrament sagt, sondern Saperlot, oder dass man nicht Gopferdami sagt, sondern, also ich zitiere jetzt das natürlich am Rand, sondern Gopferdeli, oder eben, dass man nicht Herrgott, sondern Herrdeck sagt, oder da gibt es ganz verschiedene Verhüllungen, um eben dieser Zungensünde eigentlich zu entkommen und trotzdem seine Spannung abzubauen. Also die ganzen verhüllten Flüche, ja, wo sie nachher so wie eine Ersatzwörter sind, also quasi wie Methadon, würde ich jetzt fast sagen.
Ein bisschen weniger schlimm,
genau. Genau, ein bisschen weniger schlimm, ein bisschen weniger, ja, oh, ja genau.
Ja. Deine Mutter, hat man das früher auch schon gesagt?
Eben, da hat man immer gedacht, das sei ein ganz neuer Fluch, oder? Mhm. Dass deine Mutter, das kam so aus der Gangsta-Sprache, aus Rapper USA, aber man hat eigentlich gesehen, dass man schon im 16. Jahrhundert in Deutschschweizer Beleg hat es den Mutterfluch schon gegeben. Also wirklich Vögel deine Mutter. Ist das wirklich? Kann man belegt finden. Der Roland Ries, der in Bern germanistisch war, hat sich verschiedentlich gewidmet, so Fluchwortschatz. Und auch der Andreas Lötscher von Basel. Es gibt auch verschiedene Kollegen, die sich schon damit befasst haben, die haben ganz reiche Schätze ausgehoben und haben dann können zeigen, dass eben das blasphemisch, sexuell und fäkalen eben schon im Mittelalter eigentlich auch schon zusammengekommen ist. Und zum kann man sagen, es ist vielleicht so Mode, die kommen und gehen.
Mhm. Also vieles ist eigentlich immer noch ein bisschen gleich, im Kern zumindest. Was kann man sagen, was denn anders ist heute beim Fluchen und Schimpfen?
Anders ist vielleicht eine gewisse Globalisierung. Eben, wir tun auch zunehmend auch auf Englisch fluchen. Das ist schon... man könnte ja meinen, das Fluchen und Schimpfen ist ja so hoch bei uns, oder? Und vielleicht bei der Muttersprache könnte man meinen, aber da gibt es ziemlich Spruchkontakt auch. Also ich denke, das hat auch mit der Jugendkultur zu tun. Und dass es auch in Gebieten, wo man eher sexuell, eher fäkal flucht, auch so zu einer bisschen Sexualisierung kommt, denke ich. Etwas, was ich auch beobachte, ist, dass im Zug auch von der Sanktionierung, dass man eben sehr aufpasst, dass man niemanden diskriminiert und so die sogenannten Ethnofaulismen nennt man das. Das sind so Personenbezeichnungen, eben wie zum Beispiel Zigeuner oder wo eben abwertend sind oder man sind dort sehr sensibilisiert, dass man die nicht mehr braucht und dass man da dafür auch sanktioniert werden kann. Und das wird dann auch öffentlich im Internet und verhandeln, dass das auch eine gewisse Gegenbewegung kann auslösen kann, wenn man nachher dann schaut, dass man in der Anonymität vom Netz eben, quasi umso schlimmere Sachen zurückkommen. Und da sehe ich so eine Art eine interessante Dynamik. Also einerseits eben das Bewusstsein oder eine Art Zensur auch. Und auf der anderen Seite eben, dass das vielleicht gerade, wie das ist, immer ist bei der Prohibition. Es löst nachher immer das Gegenteil aus.
Mhm. Das Internet, das sozusagen Tür und Tor öffnet, einfach auch halt, ja, für Mobbing und Shitstorms, oder, könnte man sagen.
Genau. Mhm. Und dass sich das dort alles andere als mässigt, sondern im Gegenteil.
Früher hat man den Kindern ja das Maul mit Seife ausgewaschen, wenn sie frech waren oder geflucht haben. Das ist heute zum Glück nicht mehr so verbreitet, würde ich jetzt mal behaupten. Aber trotzdem schauen die meisten Eltern doch eher darauf, dass sie vor ihren Kindern nicht fluchen. Und da stellt sich mir auch die Frage, wer ist es denn, der flucht? Fluchen wir nicht irgendwie alle?
Ich denke, es ist nicht eine Frage von Personen, sondern von Situationen eigentlich. Und darum finde ich es wichtig, dass man den Kindern das Fluchen nicht einfach generell verbietet, sondern dass man ihnen beibringt, wenn man das eben eher nicht machen sollte. Und dass man eigentlich in der Regel im privaten Rahmen, wo man so kann sein kann, wie man halt ist und sich gar nicht muss verstellen und keine berufliche Rolle spielen, sondern ganz privat Mensch ist, dass man dann das zulässt, natürlich immer, wenn es im Rahmen bleibt und jetzt nicht irgendwie zur verbalen Gewalt wird. Man hat schon so Untersuchungen gemacht, Leute mit Fragebogen befragt, wer flucht, und hat man so gewisse Tendenzen gesehen, dass bei so handwerklichen Berufen, dass man dort vielleicht mehr so Tradition hat, dass man flucht, so auf der Baustelle oder so, vielleicht auch, weil man halt körperlich schafft und sich dann muss auch wieder Luft verschaffen. Aber bei diesen Fragebögen ist halt immer ein bisschen das Problem, weil die Leute kreuzeln das an, was sozial erwünscht ist. Und ich denke, viele haben dort vermutlich weniger zugegeben, wie viel sie fluchen, als sie effektiv machen.
Ja. Ja, wie ist es mit dem Unterschied Männer-Frauen?
Das ist noch interessant. Es gibt schon einen Unterschied, dass Männer tendenziell mehr fluchen als Frauen, aber wenn Frauen unter sich sind, scheint es stark ob sie mit der Fluchrate. Und wenn Geschlechter grundsätzlich unter sich sind, fluchen sie mehr, als wenn sie gemischt sind. Natürlich gibt es so Paradeorte, wo man viel flucht, so im Militär, dass da auch, das auch zu der Soldatensprache halt auch gehört, dann, oder, dass das Fluchen. Aber ich denke, der Gender Gap, der hat sich aber geschlossen, auch dadurch, dass Frauen einfach auch sich mehr Lebensbereiche jetzt erobert haben, wo anderen offen stehen.
Mhm. Das bringt mich noch zu der vorletzten Frage. Wie ist es kulturell unterschiedlich? Wird eigentlich weltweit geflucht?
Man geht schon davon aus, dass es weltweit geflucht wird, aber sicher nicht auf die gleiche Art und Weise und allweil nicht in der gleichen Intensität. Es wird immer wieder gesagt, dass man zum Beispiel im Japanischen nicht so eine ausgeprägte Fluchkultur hat, aber ich nehme jetzt einmal an, dass man auf Japanisch, ich kann es leider nicht, aber dass man natürlich auch kann schimpfen und fluchen, aber vielleicht hat man dort stärker noch Tabus oder weil es eine Höflichkeitskultur ist, dass man es weniger zulässt, oder auch im informellen Bereich. Es gibt natürlich Kulturen, wo im arabischen Raum, wo zum Beispiel die Familienbeleidigungen so eine Rolle spielen, wo man eben Mutter oder die Schwester beleidigt, die weiblichen Familienmitglieder vom Kontrahent tut beleidigen. Es gibt natürlich ganz andere ja, vielleicht Formen, wie geflucht wird, aber dass überall geschumpfen und geflucht wird, ich denke, davon kann man ausgehen.
Kann man sagen, dass wir uns mit der Globalisierung ein bisschen sprachlich angleichen beim Fluchen?
Ja, das müsste man untersuchen, ob das so wäre. Das wäre eine schöne Fragestellung mal für eine Arbeit.
Sehr gut. Regula Schmidlin, ich sage jetzt schon vielen herzlichen Dank, seid ihr da gewesen. Ich habe noch eine letzte Frage und mit der würde ich gerne unser Gespräch beenden. Was ist euer Lieblingsfluchwort?
Ja, Lieblings ist ja vielleicht ein das falsche Wort. Das ist mehr, welches rutscht man am meisten raus? Vielleicht das. Ja, ich würde sagen, so zwischen Hurensich und Kopfertelli.
Oder Marion Rampal. Es habe mit Schlechtreden oder Verfluchen, eben mit Modir, nichts zu tun, wenn es in der Liebe am trotz anfänglicher Begeisterung und viel Siesholzgeraspel im Liebesrausch doch nicht ane viert, singt sie. Manchmal muss man sich einfach eingestehen, ich habe mich ausgehobt, es klappt nicht, ich gehe.
Sehr eine sanfte Botschaft für unsere Sendung, weil wir reden heute bei Platon eine Stunde über das Fluchen und wir sind auch schon ziemlich ausfällig geworden.
Genau.
Wenn ihr das nachhören wollt, dann abonniert unseren Podcast. Platon heisst die Sendung. Bis jetzt haben wir ziemlich viel über Beschimpfungen geredet. Die sind eben ein Ventil für die eigene Wut. Zum Beispiel, wenn ich Scheiße sage, wenn mir das Kaffee umkippt oder der Tee. Aber eben das ursprüngliche Fluchen geht darauf zurück, dass man jemandem ritualisiert hat wollen, Unheil bringen, jemandem oder in einem Ort. Und in unserem Platon, mal ehrlich, gerade vorher ist der Gast Regula Schmidlin auch schon kurz in die Einleitung auf das eingegangen. Ein Fluch, das ist schon eine ernsthafte soziale Sanktion. Also es ist ja nicht so, dass man sich freut, aber für mich ist es etwas gänzlich Fremdes. Ich habe noch nie mitbekommen, dass ich irgendwie verflucht worden wäre. Und wenn, dann hat es nicht funktioniert. Evelyn, wie sieht das bei dir aus?
Doch, ich habe ungefähr, als ich 20 war, mal eine Begegnung mit einer Frau, die mich ziemlich bedrängt hat und nach Geld bettelt hat. Und ich habe mich da gewehrt und gefunden, nein, ich möchte jetzt gerade nichts geben. Und dann hat sie mir wirklich so eine Art verwünscht und hat irgendwie in einer fremden Sprache auf mich eingeredet mit einer sehr aggressiven Stimme. Und sie ist auch so körperlich so auf mich zugekommen. Also es war recht irritierend gewesen. Und ja, ich habe es ein bisschen unheimlich gefunden. Doch.
Ja, also unangenehm. Was hat es mit dir gemacht?
Also ich war einfach ein bisschen durcheinander und habe gedacht, was kommt da für eine Energie auf mich zu? Ich bin dann weitergelaufen, aber es ist mir schon ein bisschen nachgegangen. Es hat mich noch ein bisschen beschäftigt und irgendwie, ja, ein ungutes Gefühl. So.
Ist da irgendein Gras über die Sache gelaufen oder verfolgt dich das heute noch?
Nein, zum Glück nicht. Nein, das definitiv nicht.
Gut, da bin ich froh. Sonst wäre das Gegenstück zum Fluch, wäre ja das Sägen. Und da würde ich sonst mal mein Sägen aussprechen, um dem Fluch etwas entgegenzusetzen. Aber ich weiß nicht genau, wie da der Fluch funktioniert. Wir sind da... Die Flüche funktionieren alle ein bisschen anders. Und wir können auch mal in grösseren Skalen denken. Ich hatte halt zum Beispiel den Fluch vom Pharao. Eine Serie von mysteriösen Todesfällen rund um die Leute, die Grabkammer vom Tutankhamun aufgemacht haben. Sehr, sehr kompliziert. Kann man da sich einlesen. Da gibt es x Todesfälle in verschiedenen Reihenfolgen. Irgendwann müssen ja alle Leute sterben. Aber die Forscher haben es zum Teil nicht so gut getroffen, sagen wir es so.
Du meinst, alle, die in diesem Grab gestanden sind, sind nachher mysteriös gestorben?
Es hat eine Serie von mysteriösen Todesfällen. Ich kann es jetzt nicht so absolut sagen. Es hat einfach viele spezielle Vorkommnisse gegeben. So, das ist so das, was der Fluch am Leben hält, wo glaube auch heute immer wieder vorkommt, wenn man in einer Doku über das macht, dass im Filmteam komische Sachen passieren zum Beispiel.
Also muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, wo man in Ägypten dann in einem Grab rumgusselt oder rumläuft, ja, also oder stöbert.
Man kann sich natürlich generell fragen, ob man jetzt in Gräber rumgusselt, die sinnvollste Aktivität ist. Aber,
wahrscheinlich nicht.
Ja, es hat es nicht viel gegeben, aber auf Gräber hat es auch immer wieder gerade Flüche direkt eingeschrieben, hat man können finden. Zum Beispiel, der große Gott wird über all jene richten, die dieses Grab zu ihrer eigenen Begräbnisstätte machen oder ihm Böses zufügen. Das ist eine Warnung auf einem 4000 Jahre alten ägyptischen Grab. Auch da wieder, wieso sollte man das Grab von jemand anderem zu seinem Grab machen, aber...
Ja gut, es gibt zum Beispiel im Highgate Cemetery in London gibt es wirklich so riesige Mausoleen, die aussehen wie so halbe Palast. Also dass man vielleicht sich auch noch dazulegen möchte, weil man das jetzt so ein schönes Gebäude oder Mini-Gebäude findet, wer weiß.
Ja, also eben, das ist... ich kann das nicht
für
ganz
mich nachvollziehen.
Ja, für mich weiß auch nichts, aber vielleicht, das hat es eben immer wieder gegeben. Und wenn man jetzt... Auch jetzt, wenn sich Religionen auf dem Rückzug befinden, eben, wir haben vorher schon viel über die Rolle des Christentums geredet und dass das eine Sünde ist und dass man gegen Gebot verstoßt. Aber in unserer Populärkultur zum Beispiel gibt es Fluch der Karibik oder bei Harry Potter gibt es 3 unverzeihliche Flüche, wo man jemanden fremdsteuern, foltern oder töten kann.
Ist man dem denn total ausgeliefert so in dieser Fantasy-Welt oder gibt es da noch Gegenmittel oder so?
Ja, es kommt ein bisschen darauf ab. Also, der Tod ist unausweichlich. Also, wenn man getötet wird, dann ist Game Over. Also, es gibt da so eine... Die Autorin von Harry Potter hat da eine schöne Zusammenstellung gemacht von verschiedenen Latinisch, Aramäisch, Altgriechisch und ein bisschen Englisch und hat aus dem nachher sich die Flüche überlegt. Das hat man ja eine Fantasiewelt. Und da kommt jetzt mit dem Todesfluch raus, ich richte es jetzt extra auf niemanden, ich zeige jetzt einfach ganz in die andere Richtung. Avada Kedavra, das ist der Todesfluch.
Aha,
und ich vermichte es einfach wie ein simples Abracadabra. Ich glaube, ich kann nie so viel mit dem anfangen.
Also das, für mich klingt das jetzt auch gerade ein bisschen ähnlich, aber ich denke, es gibt vielleicht noch andere, die dann vielleicht ein bisschen exotischer tönen oder so.
Ja, es gibt schon, also es gibt alle möglichen Kombinationen aus Aramäisch etc., wo vorkommen, aber manchmal auch sehr einfache Sachen. Also es ist, wenn man Bücher gelesen hat, kennt man es. Und ich wollte mich jetzt auch nicht als riesen Harry Potter-Experte aufspielen. Ich habe das Gefühl, das ist da ein Feld, das gewisse Leute sehr gut beachtet. Aber vielleicht bin ich ein kleiner Europapark-Experte. Nein, ich weiß nicht.
Oh, aber ja, es gibt
in der Bahn, die heisst Fluch der Cassandra. Und die dreht sich die Wände um einen, man hockt so entspannt in der Mitte. Und bei meiner Familie hat das ein Stück weit gewirkt, weil es dann müssen 2 Leute nachher kotzen.
Oh, Scheiße.
Ja, aber ich gehöre nicht dazu. Darum bin ich
Nein, hast du Glück gehabt. Hat der Fluch auf dich nicht gewirkt.
Darum bin ich da sehr entspannt. Fluch. Aber ich bin, glaube ich, nie mehr gewesen seither nachher. Also vielleicht hat der Fluch
also, ich war auch schon im Europapark, aber die Bahn kenne ich jetzt nicht.
Ja, also Kotzen ist ja nicht... Das ist jetzt auch ein bisschen ein Fluchwort, Kotzen.
Meinst
du? Ich weiss es nicht.
Zum Kotzen doch,
zum Kotzen, ja. Ja, eben. Kommen wir jetzt wieder zum Fluchen als Ventil für einen selber. In unserer globalisierten Welt kann man ja gut mal im Deutschen ein Fuck oder so einbauen. Wir haben jetzt aber gefunden, dass musikalisch gesehen doch mehr Sinn macht, da beim Original zu bleiben. Und zwar haben wir den Song «Hot Dog» von Limp Bizkit. Der kommt 48 Mal das Wort «Fuck» vor. So sagt der Sänger Fred Durst. «If I say fuck two more times, that's 46 fucks in this fucked up rhyme.»
Ladies and gentlemen, introducing the chocolate starfish and the hot dog flavored water. Bring it on!
Und mit Schimpf und Schande stürzt Platon jetzt auf die Ziellinie von dieser Sendung zu. Schön, sind ihr dranbleiben und habt euch von all diesen Schimpfwörtern nicht abschrecken lassen.
Ein grosses Merci geht an Ralf Natter für seine Umfrage und an Helen Alt fürs Mal ehrlich.
In der nächsten Sendung am 21. September mache ich mich auf eine salzige Reise. Mein Studiogast nimmt mich mit auf die historische Salzstrasse am Rhein.
Alternativ könnt ihr die Salzsendung auch in der Wiederholung am 7. Oktober, am 4. auf Rasa oder am 6. auf Kanal K hören.
Wer einen Teil dieser Sendung verpasst hat, kann uns nachhören auf platon.ch oder auf allen gängigen Podcast-Apps. Und wer immer auch noch bleiben über unsere Sendungen, folgt uns am besten auf Social Media. Ich bin Evelyn Begin und sage auf Wiederhören in 4 Wochen.
Ich bin Samuel und als letztes gibt es hier noch Baby Jail mit der Doppeltrophy.
Es ist mal ein Doppelzieher, richtig miese Flasche. Der hat gemeint, der helle Haut, das sei eine Frage vom Waschen. Er hat gemeint, beim Metzger wachsen Zervila im Garten. Und überall, wo die Sonne scheine, gäb's eine glasse Karte. Er hat gedacht, er hätte das Recht auf Sicherheit für immer. Hat sich vorgestellt, die Mami putzt sein Leben lang sein Zimmer.
Es ist einmal ein Double.
Es ist einmal ein Double, der ist am Stammtisch gesessen. Er hat gesagt, wer arbeiten will, der hat auch etwas zu fressen. Er hat gerufen, es ist eine Schande, es ist eine Katastrophe. Wenn du einen Kellner brauchst, dann kommt er gerade mit seinen Gaufen. Er hat blöde Witz gemacht über die Neger und die Schwulen. Er hat gesagt, ich zahle doch nicht noch Steuern für die Faulen.
Es ist einmal ein Double gewesen. Es ist einmal ein Double gewesen.
Es ist einmal ein Double gewesen, der hat er um die Bier gezahlt. Und dann haben sie gesagt, es gäbe einen Wettbewerb im Urwald. Einen Monat überleben, ohne Bank und ohne Ausweis. Nachher dann ein Fest und noch 2 Kilo Gold als Hauptpreis. Sie haben ein Heftchen gezeigt mit dem grossen Inserat. Dort war ganz genau beschrieben gewesen, um was es geht.
Es ist einmal ein Double
gsi. Es ist einmal ein Double gsi. Und der Beiz voll besoffen. Alle haben geschrien, Double, mach doch mit bei dieser Trophy. Er ist auf den Tisch gestiegen, stolz und ganz alleine. Er hat gerufen, ja, diesen Affen gang ich schon zeigen. Er hat noch ein Bier bestellt und man hat ihn hören sagen. Er sei auch im Urwald jedem Neger überlegen.
Es ist einmal ein Double gewesen. Es ist einmal ein Double gewesen.
Es war einmal ein Double, der ist im Flugzeug gestartet. Und wo er gelandet ist, da hat sein Team schon auf ihn gewartet. Er ist fast wie ein König in ein grosses Auto gestiegen. Und seine Helfer haben den Proviant in den Rucksack gebiegen. Tagelang sind sie gefahren bis ans Ende der Welt. Und dann haben sie ihn dort gelassen, ohne Pass und ohne Geld. Es war einmal ein Double, der ist am Boden gekrochen. Es hat ihm jemand das letzte grosse Abenteuer versprochen. Er ist dreckig und allein im Dschungel rumgelaufen. Endlich hat er in einem Dorf ein paar Soldaten getroffen. Er hat gerufen, jetzt will ich heim, so etwas ist kein Spass mehr. Aber die Soldaten haben noch gesagt, wir würden gerne mal ihren Pass sehen. Es ist einmal ein Double, ein Zeichen und ein Gesunder. Der ist irgendwo, weit von da, im Dreck verschwunden. Er hat nie begriffen, dass der Wettbewerb der grosse Nummer ist erfunden worden, zum ein Double los sein. Die Heis in der Beiz sind, haben sie ziemlich schnell vergessen. Und auf seinem Platz, da ist schon gleich ein neuer Double gesessen.
Es ist einmal ein Double, es ist einmal ein Double.
Die Double-Trophy hat nicht nur zum Spass so viel Strophen. Jeder Double soll's begreifen und auch Philosophen. Alle Double, die mit euren Double-Sprüchen hausieren. Alle Double, ihr, die jedem Double nachmarschieren. Steht einmal in die Scheisse und am Griff, was hat den Ziehender. Wenn ihr nicht mehr da seid, dann vermisst euch nämlich niemand.